So, ihr Lieben, wir hatten schon angeregte Diskussion eben, wunderbar. Das bedeutet, dass das Wort Gottes wirklich ins Leben trifft und klasse. Da soll es hin, ins Leben, mitten ins Leben, nicht in irgendwelche abgehobenen Theorien, sondern wirklich in die Praxis. Jetzt möchte ich eben, wie gesagt, noch einen kleinen Nachschlag liefern zu einem Thema, das sehr verbunden ist mit dem, was wir schon gesagt haben. Und ich will ein bisschen paar Dinge mit euch anschauen zum Thema Freude und die Bedeutung von Freude. Lass uns einmal zu Hebräerbrief gehen, Kapitel 12. Und da sehen wir etwas sehr, sehr Interessantes und Wichtiges im Leben von Jesus, in seinem Vorbild für uns, das für uns maßgeblich ist. Wir haben ja eben über Leiden gesprochen und dass Leiden unausweichlich ist und dass wir uns dafür öffnen sollen. Und hier sehen wir in Hebräer Kapitel 12, im hinteren Teil vom Vers 1, die Aufforderung, dass wir mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und dann kommt, jedenfalls hier in meiner Übersetzung, Schlachter, ein kleines, schönes, wichtiges Wort, in dem. Und das heißt, was danach kommt, erklärt uns, wie wir lernen, mit Ausdauer zu laufen. Und ich denke, das haben wir schon verstanden. Ausdauer brauchen wir in unserem Leben. Und da gibt es viele, viele Enttäuschungen und Rückschläge und Situationen, wo wir fallen, wo wir von uns enttäuscht sind, wo wir von anderen enttäuscht sind, wo wir durch Schwierigkeiten gehen. Und wir brauchen Ausdauer, und zwar eine Ausdauer, die Jahrzehnte hält. Nicht ein paar Wochen, nicht ein paar Monate, sondern wirklich Jahrzehnte. Und das können wir bekommen. Wir können das lernen, in dieser Ausdauer zu bleiben oder diese Ausdauer uns anzueignen. Und hier sehen wir also Ausdauer, indem wir hinschauen, eigentlich wortwörtlich, weg von allem anderen, auf Jesus sehen, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er hat den Glauben in uns begonnen und er will in uns ein Werk tun und er will den Glauben vollenden. Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, wie der vollendete Glaube eigentlich aussieht? Was bedeutet das, dass mein Glaube vollendet wird? Für mich bedeutet das, dass ich wirklich an den Punkt komme, wo ich Jesus mehr als alles andere liebe. Wo ich bereit bin, alles aufzugeben, auf alles zu verzichten und wenn es sein muss sogar, auf mein physisches Leben, um Jesu willen. Das ist für mich der vollendete Glaube, wo ich mit meinem Leben beweise, er ist mir wichtiger als irgendetwas anderes. Und das ist die Art von Glauben, die Gott verherrlicht. Und das möchte er in uns hervorbringen. Und wir arbeiten mit an diesem Werk, indem wir hinschauen auf Jesus, der Anfänger und Vollender des Glaubens ist. Und jetzt kommt etwas Interessantes in Bezug auf das Leben von Jesus, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Das handelt hier von den letzten Stunden von Jesu irdischen Leben, wo er am Kreuz war. Und es heißt hier, er hat das Kreuz erduldet. Warum? Wegen einer vor ihm liegenden Freude. Also am Kreuz natürlich gab es keine Freude. Aber es gab ein tiefes Wissen, eine tiefe innerliche Gewissheit, dass eine gewaltige Freude vor ihm liegt. Und alleine dieses Wissen, was nicht jetzt irgendwie verstandesmäßiges Bejahen ist, sondern eine Herzensgewissheit, diese Gewissheit hat ihm Kraft gegeben, das Kreuz zu erdulden. Und wir sollen lernen, mit Ausdauer zu gehen und auch durch Schmerzen, durch Enttäuschungen, durch schwierige Situationen und Herausforderungen zu gehen, mit genau dem gleichen Prinzip. Wir sollen ganz tief da drin etwas wissen. Und wie gesagt, das hat nichts mit dem Verstand zu tun, das ist eine Herzensgewissheit, dass, wenn wir unseren Lauf vollendet haben, eine ganz, ganz, ganz gewaltige Freude auf uns wartet. Das können wir, diese Gewissheit kann nur kommen, wenn wir vorher schon viele, viele Erfahrungen mit der Gegenwart Gottes gemacht haben, die unterm Strich einfach nur mit Freude zu bezeichnen sind. Wo wir ihn erlebt haben, wo wir von ihm belebt, erfrischt, ermutigt, aufgebaut, aufgetankt und einfach nur erfüllt worden sind. Das bedeutet, es ist absolut notwendig für unser Glaubensleben, dass wir emotionale Erfahrungen mit Gott machen. Ich weiß, das ist eine gefährliche Aussage, weil dann gewisse Leute dann Angst haben, das wird jetzt ein Glaube, der sich auf Gefühle gründet. Nein, nein, nein. Wir suchen nicht Gefühle, aber wir suchen die Gegenwart Gottes und wir lernen, weil wir diese Dinge durchgehen, die wir gerade eben besprochen haben, unser Herz zu reinigen, Raum zu machen für Gott. Wir lernen, die Gegenwart Gottes zu erleben und von ihm erfrischt, belebt zu werden. Wie Paulus und Petrus das sagt, Zeiten der Erquickung von was? Vom Angesicht Gottes. Angesicht ist Gegenwart, ist ihn zu erleben, ihn zu spüren, ihn wirklich ganz konkret vor uns zu haben, sodass in uns etwas passiert. Es ist absolut notwendig für das Wachstum unseres Glaubens, dass wir emotionale Erfahrungen machen mit Gott. Weil wenn wir das haben als ein Polster, wo wir zurückschauen, wir haben Gott so erlebt, dann wissen wir, die Freude an Gott ist real, die gibt es wirklich. Das ist nicht nur ein Bibelspruch, das gibt es wirklich. Und die größte Freude ist unmittelbar vor uns, wenn wir dann unseren Lauf vollendet haben und wenn wir in die Ewigkeit gehen. Und wir können an diese riesige, unaussprechliche Freude glauben und sie ganz real erwarten, weil wir schon viele andere Erfahrungen mit ihm gemacht haben und wissen, das ist nicht nur ein Bibelvers, sondern es gibt wirklich Zeiten der Erfrischung vom Angesicht Gottes. Es gibt wirklich Situationen immer wieder, wo Gott uns nahe ist, wo er uns begegnet, wo er uns überwältigt mit seiner Güte, mit seiner Freude, wo er uns erfrischt und belebt und wir total aufgebaut und gestärkt sind. Wir brauchen solche Erfahrungen. Und ich weiß, dass es ein ganzes christliches Lager gibt, die jetzt aufschreien, wenn ich sowas sage. Und deren Botschaft ist immer, ja, keine Gefühle. Und der Glaube ist wirklich tief und rein und nüchtern, wenn es gar keine Gefühle gibt. Ja? Das ist so, wie wenn du einem verliebten, verlobten Pärchen irgendwie sagen willst, schön und gut, dass ihr eine Beziehung habt, aber achte darauf, dass es nicht ins Gefühlsmäßige kommt. Und je weniger Gefühle da sind, umso kostbarer und reiner ist die Beziehung. Das ist ja völliger Blödsinn, das ist völlig lebensfremd und das ist nicht der Sinn einer Beziehung und auch nicht unsere Beziehung zu Gott. Und deswegen ist die Bibel voll von Ausdrücken, die davon reden, dass man emotionale Erfahrungen in der Gegenwart Gottes macht. Die Bibel ist voll davon. Und ich verstehe nicht, wie gewisse Leute irgendwie es schaffen, diese Bibelstellen alle auszublenden, um von einer Nüchternheit zu reden, die sich daran kennzeichnet, dass man keine Gefühle hat für Gott. Wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, mit unserer Seele. Du sollst mit deiner Seele Gott lieben und Gefühle gehören zur Seele dazu, auch dein Verstand gehört dazu. Ja, aber Gott sieht uns ganzheitlich und er will, dass wir ihn erleben. Er will das. Und das ist eine völlig andere Perspektive. Oh, ich wünschte, ich könnte mal Gott erleben, aber ich weiß ja nicht, ob er mir das gestattet. Er hat beschlossen, dass wir ihn erleben. Und er ruft uns auf. Paulus sagt zu den Philosophen in Athen, das ist, warum wir geschaffen sind, dass wir Gott suchen und ihn tastend fühlen. Dafür sind wir da. Wir sollen Gott fühlen. Bloß wir müssen aufpassen, wie wir das anstellen. Nicht indem wir Gefühlen nachrennen, sondern wir verstehen, dass Gefühle in einer gewissen Ordnung kommen. Tatsache, Glaube, Gefühle, das ist die Reihenfolge für alle Zeiten. Tatsachen, an die wir glauben und dann nach einer gewissen Zeit wird auch unsere Seele damit übereinstimmen und es wird diese Dimension der Gefühle sich erschließen. So, wir rennen nicht Gefühlen hinterher, wir rennen Gott hinterher. Aber wenn wir ihm zu nahe kommen, vor deinem Angesicht ist Freude die Fülle, dann was, werden wir depressiv? Nein, wir fangen an, diese Freude zu erleben. So viele Schriftstellen handeln davon und du kannst selber die Psalmen studieren. David, ein Liebhaber der Gegenwart Gottes und was hat er nicht alles für fantastische Ausdrücke gefunden, um zu beschreiben, was findet. Nehmen wir hier nur ein einziges Beispiel und die anderen kannst du alle selber dir zusammensuchen. Nimm deine Konkordanz und hol mal Freude, hol mal Sättigen und solche Worte und du wirst erstaunt sein, was du da alles findest. Hier zum Beispiel Psalm 36, wie köstlich ist deine Gnade, oh Gott, dass Menschenkinder Zuflucht finden unter dem Schatten deiner Flügel. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses. Also heute benutzen wir dieses Wort laben eigentlich nicht mehr so, ist so ein bisschen altes Wort, aber es bedeutet, an einem Festmahl sich richtig gut gehen zu lassen. Das ist laben und es total zu genießen. Ihr Lieben, Gott ist zum Genießen da und er will, dass wir ihn genießen. Und die einzige Möglichkeit, dass wir Kraft und Entschiedenheit bekommen zu den betrügerischen, verführerischen Angeboten dieser Welt, Nein zu sagen, ist, dass wir das Original haben. Je mehr wir gesättigt sind in Gott und je mehr wir das Wort haben in uns, können wir die verlockenden, verführerischen Angebote dieser Welt durchschauen und sagen, das ist ja billiger Abschaum im Vergleich zu dem, was wir da haben. So wie ich heute zurückschaue und sage, das, was damals mir die Drogen gegeben haben, das ist ja ein Witz im Vergleich zu der Herrlichkeit, die ich heute in der Gegenwart Gottes erleben kann. Deswegen kann der Teufel nicht kommen. Möchtest du nicht nochmal probieren? Ich sage, ich habe jetzt das Original und du kommst mit so einem jämmerlichen Imitat. Mach dich vom Acker. Wir haben das Bessere. Das Böse wird mit Gutem überwunden. Und wir überwinden die Lustangebote dieser Welt, indem Gott unsere Lust wird. Habe deine Lust am Herrn. Das ist, was die Bibel redet. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und Paulus sagt es immer wieder, freut euch in dem Herrn. Nicht im schönen Wetter, nicht in der schönen Landschaft, ist auch alles erlaubt, aber Freude am Herrn ist etwas anderes. Es hat nichts mit Umständen zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ob es gerade gut läuft oder schlecht läuft, sondern es hat nur etwas zu tun mit Gott und der ändert sich nicht. Und er ruft uns in seine Gegenwart und er möchte, dass wir ihn erleben. Sie laben sich an den reichen Gütern deines Hauses mit dem Strom deiner Wonne. Auch wieder so ein altertümliches Wort, womit wir nicht so viel anfangen können. Aber das hebräische Wort, halte ich fest, heißt Liebeslust. Mit dem Strom deiner Liebeslust tränkst du sie. Natürlich in keiner Weise, bitte, möchte ich damit andeuten, dass Erfahrungen mit Gott irgendeine sexuelle Komponente haben. Natürlich hat es nichts damit zu tun. Ja? Aber das Einzige, womit das vergleichbar ist, ist eben Liebeslust. Und deswegen wird hier dieses Wort benutzt. Das ist die höchste Form von Ekstase und Erfüllung und Beglückung, die überhaupt nur möglich ist in der Gegenwart Gottes. Und er will, dass wir ihm so nahe kommen, dass wir unser Herz so bereiten, dass wir fähig werden, ihn zu sehen und zu genießen. Das ist sein Plan. Und je mehr wir davon genossen haben, umso gewisser werden wir, dass der Himmel wirklich ein fantastischer Ort ist. Und dass das kein hohler Spruch ist, wenn Jesus uns begrüßt. Gut gemacht, du treuer Knecht, geh ein in die Freude deines Meisters. Da ist Freude im Himmel. Der Himmel ist ein Ort der Freude und deswegen lädt Gott uns dazu ein. Und das kann nur für uns eine motivierende Kraft werden, wenn wir hier schon anfangen, ihn zu erleben. Freude am Herrn ist nicht, dass wir alle Tage von morgens bis abends mit laut schallendem Gelächter durch die Landschaft torkeln. Das ist nicht Freude am Herrn. Aber es ist etwas ganz, ganz Erfüllendes und Sättigendes und Tiefes und was nicht vergleichbar ist mit irgendwelchen anderen Dingen, die diese Welt zu bieten hat. Und Gott selber lädt uns ein und fordert uns auf, ihn zu suchen, um solche Erfahrungen zu machen, damit wir stark werden. Und damit wir lernen, durch Bedrängnis hindurchzugehen. So wie Jesus, der mit dem Wissen, dass da eine gewaltige Freude auf ihn wartet, diese schlimme Erfahrung des Kreuzes durchstehen konnte. Wobei wir natürlich wissen, dass die physischen Schmerzen, das war das Geringste vom Kreuz. Die viel gewaltige und schlimmere Dimension war diese Erfahrung, die Sünde der Welt auf sich zu nehmen und daraufhin dann getrennt zu sein vom Vater. Das war das Schlimme, das hat sein Herz gebrochen. Ja. Und deswegen schreit er auf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist dir klar, das konnten die im Himmel nicht proben, diesen Teil der Erlösung. Das konnte man nicht üben. Weil da war keine Sünde, die man so mal probehalber sich aufschultert und mal guckt, wie sich das anfühlt, wenn man vom Vater getrennt ist. Das war ein zutiefst, ein einfach ganz tief gehender Schmerz. Und Jesus konnte da durchgehen, weil er über den Moment hinausschauen konnte und wusste, kurz danach kommt das Größte meines Lebens. Eine Freude, die ich noch nie vorher gehabt habe. Und ich glaube, ich habe darüber nachgedacht, was das war, die Freude von Jesus. Und ich finde zwei Dinge. Und das erste ist, diese Freude, den Vater glücklich gemacht zu haben. Den Weg geebnet zu haben, dass Millionen und Hunderte von Millionen von verlorenen Menschen zurückkommen können zum Vater. Ein weiser Sohn erfreut den Vater. Das war das Motto von Jesus, steht in Sprüchen zweimal. Und genau so hat er gelebt. Ich tue alle Zeit, was ihm gefällt. Sein Ziel war, in allem, was er tat und sagte, den Vater zu erfreuen. Halleluja. Und er wusste, das würde den Vater über die Maßen glücklich machen. Und das Wissen, er wird das Herz des Vaters erfreuen wie niemals zuvor, das war eine Aussicht, die ihm Kraft gegeben hat, die ihm Power gegeben hat, durch dieses schreckliche Leiden des Kreuzes hindurchzugehen. Und die zweite Freude, er würde eine Braut bekommen. Das war seine Freude. Als Lohn für seinen Gehorsam, er würde eine Braut bekommen. Und wiewohl er diese Freude nicht erlebt hat am Kreuz, die war ihm real und hat gewusst, die ist da. Und die ist ganz, ganz nah. Und das hat ihm Kraft gegeben. Und Jesus ist unser Vorbild und wir wollen ihm nachahmen. Und wir haben nicht diese Freuden, die Jesus hatte, jedenfalls nicht in dieser Dimension und schon gar nicht das mit der Braut, aber diese Freude, den Vater zu erfreuen, sehr wohl. Und wir leben hin auf diesen Moment, wo wir diese wunderbare Stimme hören. Gut gemacht, du treuer Knecht, komm rein in die Freude deines Meisters. Das ist, wofür wir leben. Das wollen wir hören. Das ist das Wort am Ende, was zählt. Nichts ist so kostbar wie das. Und darauf leben wir zu und deswegen bringen wir hier Opfer und deswegen sagen wir zu zweifelhaften Freuden Nein, wie ich das vorhin versucht habe zu erklären. Also, es ist notwendig für unser Glaubensleben, dass wir lernen, in die Gegenwart Gottes zu kommen, ganz alleine, ohne Hilfe von einer mega gesalbten Anbetungsband, wir alleine in unserem Kämmerlein zu Hause mit Bibel und sonst nichts. Wir müssen lernen, in die Dimension des Geistes zu kommen und durchzudringen durch all die Widerstände, die da sind. Und jeder, der weiß und der das aus Erfahrung kennt, Gottes Angesicht zu suchen, der weiß, als allererstes, bevor wir anfangen, in diese Dimension der Herrlichkeit Gottes zu kommen, als allererstes begegnen uns haufenweise Widerstände. Müdigkeit, Lähmung, Lustlosigkeit. Und ach, guck doch mal, ob du nicht eine E-Mail hast und was ist eigentlich mit den Nachrichten los und dies und das und tausend Dinge, die auf uns einstürmen, die uns alle abhalten wollen, durchzugehen. Und wir müssen lernen, das alles draußen zu halten. Das ist, was Jesus meint, geh ins Kämmerlein, schließ ab. Das heißt, mach dein Handy aus. Die wichtigen Botschaften kommen jetzt nicht per SMS, die kommen vom Himmel. Und deswegen sagen wir zu dem anderen Mal, das kann jetzt warten. Und wir haben eine Audienz bei ihm und wir lernen auf der Grundlage der Schrift in die Gegenwart Gottes zu kommen und wir tun dort das, was Gott möchte. Wir bringen ihm unser Herz und wir erlauben ihm an unserem Herzen zu arbeiten und zu reinigen und zu verändern und zu stärken, uns aufzubauen und uns geradlinig und klar und konsequent zu machen. Und weil da viel zu tun ist in unserem Herzen, müssen wir jeden Tag kommen. Und morgen früh macht er da weiter, wo er heute aufgehört hat. Und wir suchen ihn, wir kommen in seine Gegenwart und wir bringen ihm unser Herz. Aber unser Ziel ist, ihm nahe zu sein, ihn zu erleben, ihn zu spüren. Wir sollen ihn suchen und tastend fühlen. Gott will, dass ich ihn fühle. Halleluja. So nicht ich komme mit meinem kleinen Wunsch, ach, wäre doch schön, wenn ich mal, könntest du dich mal mir irgendwie dich erzeigen. Nein, Gott will, dass ich ihn erlebe. Das ist eine völlig andere Perspektive. Und dann habe ich Glauben. Er ruft mich in seine Nähe, sagt, komm vor mein Angesicht, such mein Angesicht. Vor seinem Angesicht ist Freude die Fülle. Und dann lernen wir durch den Widerstand des Fleisches. Lustlosigkeit, Lähmung, Gleichgültigkeit. Weiß hier jemand, wovon ich spreche? Zu überwinden und zu sagen, da gehe ich durch. Und diese Dinge sind nicht ein Beweis, dass ich ein schlechter Christ bin. Diese Dinge sind nur ein Beweis, dass ich ein Mensch bin. Nimm niemals die antigöttlichen Regungen des Fleisches und identifiziere damit und sage, was bin ich für ein schrecklicher Mensch? Wenn ich ein brennender Christ wäre, dann hätte ich ja solche Dinge überhaupt nicht. Lass dich nicht täuschen. Und es gibt sogar Gebetszeiten, wo du alles richtig machst. Und trotzdem kommst du nicht in diese Dimension, wo diese herrliche, frische Luft der Heiligkeit Gottes da ist und dich belebt und ermutigt. Pass auf, lass dich nicht verdammen. Es gibt Situationen, wo Gott bewusst, manchmal für Tage, vielleicht sogar für ein paar Wochen, sich verbirgt und du nichts hast und du nichts spürst. Der Teufel kommt, wenn du hier alles richtig machen würdest, wenn du richtig leben würdest, da würdest du nur so fließen im Geist und würdest dich laben an seiner Herrlichkeit. Aber guck, du mühst dich ja ab, du kämpfst ja, du versuchst irgendwas und du kommst da gar nicht durch. Vergiss es, das kannst du doch sein lassen. Gott gibt uns Zeiten, wo er sich verbirgt. um uns entschiedener zu machen, um uns noch konsequenter zu machen, wie die Palme in der Wüste. Der Grundwasserspiegel sinkt, was macht die Palme? Pech gehabt. Nein, die geht mit den Wurzeln hinterher und die sucht das Grundwasser. Und die nimmt die Dürre als Anlass, tiefer zu gehen. Und es gibt Dürrezeiten. Es gibt natürlich auch Dürre aufgrund von Sünde. Das gibt es auch. Ja? Aber wie kannst du es unterscheiden? Ganz einfach. Wenn du eine Bereitschaft hast, Heiliger Geist, zeig du mir, öffne mir die Augen, sind da Dinge, die nicht passen? Sind da Dinge, die dich betrüben? Weil er dich mehr liebt als du ihn, wird er dir diese Dinge zeigen. Vor allen Dingen, wenn diese Haltung, das ist ganz wichtig, wenn diese Haltung, Herr, überführe mich, zeig mir, was verkehrt ist, zeig mir, ob ich auf dem Weg eines Götzen bin. Wenn diese Haltung kombiniert ist mit einer Bereitschaft, Herr, für den Fall, dass mein Herz durch Sünde so verhärtet ist und ich gar nichts mehr mitkriege, rede durch meine Geschwister. Ermahne mich durch Menschen, die mich kennen, die mich lieben, die für mich beten. Und ich will offen sein und ich will dein Reden hören durch meine Geschwister. Wenn das kombiniert ist, deine Bereitschaft zu suchen, Überführung und bereit zu sein, zu hören auf Ermahnung, speziell von Leiterschaft, dann bist du auf der sicheren Seite. Und wenn da nichts ist, dann ist es einfach nur eine von Gott verordnete, aus pädagogischen Gründen verordnete Dürrezeit, die dich noch stärker macht. Dann kann das helfen, ein bisschen mit Fasten irgendwie die Sache zu unterstützen. Aber schlussendlich, wenn Gott beschließt, die Dürre ist zu Ende nach 3 Tagen, dann nützt auch Fasten nichts, das auf 1 Tag zu verkürzen. Aber grundsätzlich hilft Fasten sehr, um Gott zu suchen. Ist ein sehr, sehr wichtiges, gutes Mittel. Und ich möchte da jeden ermutigen, Fasten gehört zu unserem Leben als Christen dazu. Und wenn du noch nie gefastet hast, dann kommen jetzt alle möglichen Argumente, warum du nicht fasten kannst und warum das auch anstrengend ist und warum das gar keinen Spaß macht. Aber das Thema mit dem Spaß hatten wir schon erledigt. Ja? Die Ausrede ist schon zusammengebrochen. Ja? Oder, ja, also wenn ich faste, dann kriege ich Kopfschmerzen und dann werde ich so gereizt und so lieblos zu meiner Umgebung. Das kann es ja auch nicht sein. Gott will ja, dass ich meinen Nächsten liebe, also dann lieber fasten, verzichten. Wir können uns schöne Dinge irgendwie ausreden und konstruieren. Aber der biblische Befund bleibt, um Gott zu suchen, gehört Fasten dazu. So wie der Geist dich führt, Zeiten des Fastens. Da will ich jetzt nicht näher drauf eingehen. Aber Hebräer 10, bitte. Und hier ist die Einladung und auch die Beschreibung zur Gegenwart Gottes. Hebräer 10, Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, und alle Schwestern sind herzlich mit eingeschlossen, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eingeweiht hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in völliger Gewissheit des Glaubens durch Sprengung der Herzen, los vom bösen Gewissen und am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Lass uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung, ohne zu wanken. Das ist der Plan, das ist die Beschreibung, wie wir in die Gegenwart Gottes kommen, wie wir Gott erleben und genießen können. Und das Erste, was wir finden, ist durch das Blut Jesu, können wir in seine Gegenwart kommen. Das heißt, wir wenden das Blut an, die Besprengung des Herzens. Wir besprengen unser Herz und dadurch werden wir los, frei vom bösen Gewissen. Wenn du gesündigt hast, wenn wir gesündigt haben, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und nachdem er sein Werk getan hat, das du im Glauben genommen hast, bist du rein, als hättest du nie gesündigt. Und weil du rein bist, als hättest du nie gesündigt, kannst du in die Gegenwart Gottes. Weil wer darf auf den Berg des Herrn gehen? Wer reines Herzens ist und unschuldige Hände hat. Wenn Schuld da ist, wir können nicht in die Gegenwart Gottes. Aber dafür haben wir Vergebung. Halleluja. Und dann können wir. Und wir können durch das Blut Jesu, Paulus sagt, durch das Blut Jesu sind wir nahe geworden. Hey, das ist nicht nur ein Bibelvers. Du musst das Blut anwenden. So wie im Alten Testament, der Priester musste das Blut anwenden. Da waren Becken mit Blut und dann gab es irgendwie so ein Heidekraut, Isop, und dann musste man da reintunken und dann musste man das Blut sprengen. Und du musst das Blut sprengen auf dein Herz. Da muss das Blut hin. Das tust du, das tust nicht Jesus. Das tust du. Die Besprengung des Herzens, das ist, was du tust. Ja, und wie tust du das? Du hast kein Becken, du hast kein Blut, du hast kein Heidekraut. Ja, was machst du? Du sprichst. Du redest von der Kraft des Blutes Jesu. Du wendest das Blut an, indem du redest vom Blut. So agierst du in der unsichtbaren Welt. Im Alten Testament war das alles sinnbildlich und sichtbar. Jetzt haben wir das unsichtbar. Da war ein sichtbares Heiligtum, wo der Priester gehen durfte und dann einmal im Jahr durch den Vorhang in das Allerheiligste. Jetzt haben wir ein unsichtbares Heiligtum. Und der Vorteil ist, erstens, es ist überall, wo du es haben möchtest. Und jeder darf jedes Mal kommen. Nicht einer für alle einmal im Jahr, sondern jeden Tag und jeder darf kommen. Der Vorhang ist zerrissen am Kreuz und der Zugang zur Gegenwart Gottes ist da und du kommst durch das Blut. Und wir können wirklich einen Unterschied sehen zwischen einer Gemeinde, wo Glauben ist an das Blut, wo man über das Blut singt, wo man für das Blut betet und das Blut anwendet. Da ist eine andere Intensität der Gegenwart Gottes als in Gemeinden, die so menschengefällig sagen, nee, Blut, das lass uns weglassen, das verstehen die Leute nicht. Die reden schon, wir haben eine Schlachthausreligion, also das müssen wir irgendwie weglassen. Das passt irgendwie nicht in unsere Zeit. Hallo, unsere Versammlungen sind nicht dazu da, Menschen, die Gott nicht wollen, ein nettes Event zu bereiten. Unsere Versammlungen sind dafür da, dass wir gemeinschaftlich in die Gegenwart Gottes kommen und ihn groß machen. Und von da etwas empfangen und das Dorf segnen oder die Umgebung segnen oder andere Nationen segnen. Dafür sind unsere Versammlungen da. Und wenn ein Fremder sich hereinirrt, dann darf er kommen. Aber wir werden unser Programm nicht ändern, nur damit der sich irgendwie wohlfühlt. Das brauchen wir nicht. Es ist die Versammlung der Heiligen vor Gott. Ja. Und jede Gemeinde, die ihr Konzept umstellt und sagt, der Gottesdienst ist dafür da, um die Fremden zu erreichen, wird flach und flacher und flacher. Und wo früher einmal diese satte Gegenwart Gottes da war, ist heute eine Leere und eine Trockenheit und ein perfekt durchgestylter Gottesdienst. Schrecklich. Schrecklich. Gott will unsere Herzen und nicht ein perfekt gestyltes Programm, wo jeder weiß, was in 3 Minuten passieren wird. Die Gegenwart Gottes ist das Kostbarste. Und je mehr wir das persönlich erleben und dann zusammenkommen, umso mehr werden wir es auch in der Versammlung haben. Aber jetzt erlebe ich es halt oft so, ich habe schöne und kostbare Zeiten zu Hause, alleine in der Gegenwart Gottes. Und dann komme ich in die Gemeinde und denke, oh, was ist hier? Und baue mich auf mit der Erinnerung, was ich gerade noch vor einer Stunde zu Hause hatte. Das ist nicht normal. Das Maß, die Intensität der Gegenwart Gottes in einer Gemeinde ist in direkter Proportion, in direktem Verhältnis zu dem Maß der Reinheit der Herzen. Das ist ein guter Satz. Die Intensität der Gegenwart Gottes in einer Gemeinde ist in direkter Verhältnis oder Abhängigkeit zur Reinheit der Herzen der Einzelnen. Und durch das Blut können wir kommen und wir können hinzutreten. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges und das hatte ich eben eigentlich schon mit anderen Worten erwähnt. Wir treten hinzu mit wahrhaftigem Herzen. Manche Bibeln sagen fälschlicherweise mit einem vollkommenen Herzen, das ist irreführend. Weil wenn wir mit einem vollkommenen Herzen in die Gegenwart Gottes kommen können, wer kann dann kommen? das muss ja erst gereinigt werden durch die Gegenwart Gottes, durch das Licht, das da scheint. Nein, ein wahrhaftiges Herz. Was ist ein wahrhaftiges Herz? Ein wahrhaftiges Herz ist nicht ein vollkommenes Herz. Ein wahrhaftiges Herz ist ein Herz, das weiß, da muss noch einiges getan werden. Ich brauche Hilfe, die kommt von ihm. Und ich bin offen für Korrektur. Ich bin offen zu lernen. Ich bin bereit, dass die Dinge, die nicht passen in meinem Lebensstil, in meinem Charakter, dass die von Gott angesprochen werden. Das nennt man Überführung. Jesus sagt, alle, die ich liebe, überführe ich und züchtige ich. Das ist ein wesentliches Element der Liebe Christi. Überführung und Züchtigung. Züchtigung bedeutet nicht mit Grimm und mit aller Kraft, mit dem Riemen oder mit der Peitsche oder mit Knüppel reinzuschlagen, bis das Jugendamt kommt, ja, sondern Züchtigung ist Disziplinierung, Korrektur. Und das gehört zur Liebe Jesu. Und wenn du allein an Jesus glaubst, von dem du nie Überführung haben willst, von dem du nie Korrektur haben willst, dann glaubst du an den falschen Jesus. Der Jesus der Bibel überführt. Und das bedeutet, er öffnet dir die Augen, wo du verkehrt bist. Und das tut er nicht, um uns zu beschämen, das tut er, weil er uns lieb hat. Weil er uns helfen will, weil er uns verändern will, weil er Gutes im Sinn hat. Weil er weiß, unsere Fähigkeit, ihn zu genießen, wird wachsen mit der Reinheit, die wächst. Und er möchte, dass wir ihn erleben und ihn genießen. Und ein wahrhaftiges Herz wird sich wirklich danach ausstrecken und das wird sich ausdrücken, indem auch viele Male gebetet wird, Herr, öffne mir die Augen über die Dinge in meinem Leben, in meinem Charakter, die nicht passen. Überführe du mich. Wir begehren Überführung. Und wir wissen sehr wohl den Unterschied zwischen Überführung und Verdammnis. Und der Teufel verdammt, und das brauchen wir uns nicht anzuhören, und dafür wollen wir nicht offen sein, dem widerstehen wir. Aber wir sind nicht hypergräisch, dass wir sagen, alle Überführung, das kommt alles vom Teufel, und das wollen wir nicht. Sondern wir wissen, da ist Verdammnis, und die ist böse, und die hilft nicht, die macht uns kaputt. Und da ist Überführung, die ermutigt uns. Und die Überführung sagt, da passen Dinge nicht, komm her, ich helfe dir, ich bringe dich zurecht. Und ich bereite dich vor, mehr von meiner Herrlichkeit zu sehen. Verdammnis sagt, du bist schmutzig, geh weg. Ich will dich nicht sehen. Du bist ein schlechter Mensch. Was bist du für ein Christ? Und nein, wir haben den Unterschied ganz klar vor Augen zwischen Verdammnis und Überführung. Und wir wollen Überführung, weil wir die ganze Liebe Gottes haben wollen. Alle, die ich liebe, überführe ich. Ja, Jesus, lieb mich. Überführe mich. Zeige mir, wo Dinge nicht passen. Weil wir schon gelernt haben, unser Wert ist nicht in der Vorstellung, wir sind perfekt und korrekt und alles ist in Ordnung. Unser Wert ist in der Tatsache, wir sind geliebt. Und wir sind geliebt, obwohl da noch so viele Baustellen sind. Halleluja. Und wenn eine weitere Baustelle uns beleuchtet, dann heißt es nicht jetzt, wir sind irgendwie nichts wert, sondern er kümmert sich um uns und er arbeitet an uns. Und ein wahrhaftiges Herz will ins Licht und betet für Überführung. Das ist ein wahrhaftiges Herz. Und wenn wir das haben und wir wenden das Blut an, dann dürfen wir hinzutreten und kommen in die Gegenwart Gottes. Und da wird dieser Strom der Wonne anfangen zu fließen. Und wir lernen uns zu erfreuen an Gott. Nicht an den Dingen, die er für uns tut, an ihm, an seinem Wesen. Es gab eine Zeit vor vielen Jahrzehnten, aber es ist noch nicht zu lange her, da gab es diesen absolut größten, wahnsinnigen Spruch, am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Aber jetzt, an Christi Wesen werden wir genesen. Halleluja, wir sehen ihn und wir werden erfrischt und belebt und erfreut und ermutigt. Und je mehr wir davon haben, umso mehr werden wir gestärkt sein, den verführerischen Angeboten, die der Teufel uns in den Weg schickt, ja, Pornografie und alles andere Unreine und die Gier, Sachen haben zu wollen und die verrückte Idee, andere zum Neid zu reizen alle möglichen diese weltlichen Verlockungen und verführerischen Angebote werden immer blasser werden, weil wir das Original genießen. Und das ist ohne Nebenwirkungen. Halleluja. Es gibt keine Überdosis an Gegenwart Gottes. Wir müssen keinen Arzt und keinen Apotheker fragen. Wir können unbegrenzt inhalieren und können trunken sein von der Liebe Gottes. Und wir alle können tiefer gehen in die Gegenwart Gottes und mehr von ihm erleben und mehr uns laben an der Herrlichkeit seines Hauses. Und so entwöhnt uns Gott von den falschen Lüsten dieser Welt. Nicht, indem er sagt, mit leeren Magen, jetzt musst du allem entsagen, was da dir angeboten wird, sondern mit gefülltem Herzen können wir sagen, das ist ja erbärmlich im Verhältnis zu dem, was ich da schon habe. Und ich brauche das nicht mehr, weil ich weiß, ich brauche das Echte. So lernen wir Nein zu sagen zu Hollywood und diesen ganzen Angeboten, die da kommen, um uns zu besudeln, um uns zu berauben der Fähigkeit, Gott zu genießen. Das ist der Weg, wie wir Überwinder werden. Nicht mit du und die Welt ist schlimm und mach es ja nicht, sondern wir lernen von Gott uns zu füllen. Und wir werden stark und wir wissen, da ist noch so viel mehr. Und wir wollen nicht wieder zurück in diese erbärmlichen, stinkigen Dreckwässer dieser Welt. Das ist, was Gott beklagt in Bezug auf sein Volk, die ihn nicht kannten. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie und hauen sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. Er sagt, warum machen die das? Hier ist die Quelle, hier fließt das frische Wasser und das verlassen sie und dann müssen sie schuften und hauen sich in den harten Boden Zisternen und hoffen dann, dass da Wasser kommt und dann stinkt das Wasser und Viecher schwimmen da drin rum und davon wollen die jetzt leben und da ist das frische Wasser. Das ist doch nicht normal, denk doch mal nach. Das ist, was Gott sagt. Und das ist, was wir tun, wenn wir versuchen, mit Hollywood und mit Videoclips und mit allem möglichen unreinen Blödsinn irgendwie ein bisschen Spaß zu haben. Und je mehr wir die Herrlichkeit und die Heiligkeit und diese frische, klare Himmelsluft genossen haben, umso mehr werden wir das verachten und hassen. Und sagen, wie blind bin ich gewesen, dass ich auf sowas abgefahren bin. Wie wenig habe ich Gott gekannt, dass ich mich an solchen erbärmlichen Dingen irgendwie versucht habe, irgendwie ein bisschen aufzupäppeln. Aber jetzt lerne ich, von dem frischen Wasser zu trinken. Jesus sagt, wen der dürstet, der soll kommen und trinken. Emotionale Erfahrungen in seiner Gegenwart. Und das macht uns stark und das macht uns fähig zu überwinden und das macht uns stark, Nein zu sagen zu den lügenhaften Angeboten dieser Welt. Halleluja. Okay, das wollte ich noch dazu als Nachschlag geben, um das ein bisschen abzurunden, wie das ist mit der Reinheit des Herzens und wie das ist mit Überwinden durch die Freude am Herrn. Halleluja. Ich glaube, jetzt ist erstmal gut hier. Morgen kommen wir nochmal zusammen, da gibt es dann nochmal einen Nachschlag. Danke fürs Mitmachen, fürs Zuhören und ich hoffe, dass das etwas bewirkt in dir, dass es dich motiviert, dass du Dinge festmachst, dass du dich entscheidest, Schritte zu gehen, Dinge anfangen zu tun, Dinge anfangen zu lassen und es wird gut sein und Gott wird das bestätigen. Okay. Danke. Seid gesegnet. Danke.